verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man es.
Ja, da sind Sie wieder mit dem ABS-Magazin.
Hallo.
Ich hoffe, ihr könnt euch alle hören. Wir sind heute hier mit dem Tim.
Genau, und mit dem Andi.
Jo, herzlich willkommen.
Hallo. Und Thema ist heute, was hast du gesagt, Mollat?
Ja, wir haben ganz viele Themen. Also ich weiß gar nicht, wo es losgeht. Also einmal ist die Merkel kommt. Nach Frankfurt, genau, das werde ich mal kurz noch berichten. Dann vom NSA-Spionenschutzbund, der da in Griesheim da tätig ist, jedes Wochenende, da wird nochmal ein bisschen was berichtet von. Dann ist noch Blockupy-Tribunal und Blockupy-Aktiven-Treffen, was dieses Wochenende stattfindet. Und dann wird es kleine Beiträge noch geben, einmal zum Fall Mollat von einem Wilhelm Schlötterer, der einen Vortrag gehalten hat und auch über die Friedenstrommler. Du hast ja auch noch ein Thema, habe ich gehört.
Genau, ich habe noch ein kleines Thema zum Thema Atomkraft bzw. Nicht-Atomkraft, Energiewende. Ja, lass uns anfangen. Spielen wir den Leuten doch erstmal ein Stückchen Musik. Du hast da schöne Sachen mitgebracht. Was hören wir denn?
Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet von Tapete. Von Freiheit nicht genug.
Cool.
Ja, das war Tapete von Freiheit nicht genug. Und wir sind hier beim ABS-Magazin, was es jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X gibt. Und natürlich auch im Internet absmagazin.de.
Genau, da könnt ihr alle unsere Sendungen als Podcasts nachhören, allerdings ohne die schöne Musik.
Genau, dann
nur den Inhalt sozusagen.
Genau, dann fängst du mal an und erzählst mal, was du zu berichten
genau,
hast.
Genau, ich habe zwei kleine Meldungen, die hier bei uns ins Büro geflattert sind, die eine ist bei uns ins Büro geflattert, weil sie uns tatsächlich als Radio X auch was angeht. Es gibt seit Ewigkeiten Radio, also ich glaube seit über 100 Jahren mittlerweile, und wir haben unseren Sender hier ja auch bald seit 17 Jahren, haben 10 Jahre gebraucht, um das durchzusetzen gegenüber dem Land Hessen, das ja damals den privaten Rundfunk nur freigegeben hat, damit letztendlich kommerziell interessierte Anbieter da Geld machen können. Das hat also eine ganze Weile gedauert, bevor dann die ersten NKLs, die ersten wirklich werbefreien kleinen Radios entstanden sind. Dasselbe Problem ist auch in den USA. Und in den USA ist zusätzlich das Problem, dass die soziale Situation wesentlich krasser ist und wesentlich zersplitterter ist als hier in Deutschland. Und dementsprechend war auch in den USA in den letzten Jahren ein richtig krasser Kampf am Laufen, dass Gruppierungen, die eben nicht viel Geld haben und nicht über viele Möglichkeiten verfügen, trotzdem gerne Radio machen möchten. Jetzt war das natürlich so, dass Radio ohnehin den Ruf hatte, ein altbackenes Medium zu sein, aber es hat sich herausgestellt, dass eben gerade für Gruppen, die nicht viel Geld haben, ein kleiner Sender durchaus eine wirklich große Möglichkeit bedeutet, eigene Themen unter die Leute zu bringen und über Sachen zu informieren, über die eben sonst nicht informiert werden wird, was wir ja zum Beispiel hier beim ABS-Magazin auch tun. Und ja, nach jetzt über 10-jährigem Kampf ist tatsächlich in den USA was ganz, ganz Krasses passiert. Nämlich Anfang Juli gab es die Ausschreibung für über 1000 neue Radiolizenzen für UKW-Sender unter 100 Watt Leistung. Also genau das, was wir eben hier in Frankfurt mit Radio X auch sind. Und das war ein Riesensieg für die Leute, die dort als, was weiß ich, Gemeindehelfer, als christliche Gruppen, als politische Gruppen, als Musiker, als DJs, was auch immer. Es gibt unglaublich viele Leute, die ihre Inhalte gerne verbreiten möchten und das nicht konnten. Und die haben jetzt einen Riesensieg zu feiern. Denn jetzt müssen diese 1000 Frequenzen umsonst abgegeben werden an kleine Radios in den USA, die sich jetzt tatsächlich endlich ans Senden machen dürfen.
Man spricht dabei natürlich von der Radiorevolution.
Ja, genau. Man spricht tatsächlich von einer Radiorevolution. Und die Leute, die daran beteiligt sind, sagen auch zu Recht, es sei eine historische Chance zur Demokratisierung der Medien. Democracy Now, eine populäre unabhängige Medienorganisation in den USA, die selbst als zunächst auf Community-Radios und jetzt auch als Fernsehnachrichtensendung ausgestrahlt wird, schätzt die Ausschreibung der Lizenzen als historischen Sieg der unabhängigen Radiobewegung ein. Es sei die Medienmeldung des Jahres und eine einmalige Chance zur Demokratisierung der Medien, wie sie so in den nächsten 40 Jahren zumindest für das Medium Radio nicht wieder kommen wird. Und diese ganzen kleinen Radios bekommen in der Regel keine staatliche oder kommunale Unterstützung, sondern finanzieren sich aus Spenden der Hörerinnen, also ähnlich wie bei uns auch, durch Mitglieder oder durch ideelle Unterstützerinnen aus der Wirtschaft zum Teil auch. Ja, und im Moment sind es 36 solcher Stationen, die in den USA senden. Und wie gesagt, es sollen jetzt über 1000 werden, denn 1000 Lizenzen sind freigegeben. Und das finde ich schon mal durchaus eine richtig klasse Meldung. Und eine zweite schöne Meldung habe ich dann auch noch, auch eine sehr kurze. Und zwar, es ist das erste Mal so, ich habe heute tatsächlich mir das Manager-Magazin durchgelesen, deswegen auch. Es ist das erste Mal so, seit wir Energie mit erneuerbaren Energien erzeugen, also mit Solarkraft oder Windkraft. Es ist das allererste Mal, dass Wind- und Solarkraft dieses Jahr billiger sind als Atomstrom. Im Augenblick ist EFL aus Frankreich, der große Atomkonzern, dabei und möchte gerne in Großbritannien 4 Atomkraftwerke bauen. Das fällt ihnen derzeit ziemlich schwer, weil sie kommen auf eine Kilowattstunde von 11,9 Cent. Das Problem ist, Atomkraft ist zu teuer, denn Solarenergie und Windenergie kommen auf etwa 10, Ebbes. Unterschiedlich je nachdem, was man da für Technologien verwendet, aber es ist fast deutlich 1 Cent billiger als Atomkraft pro Kilowattstunde und das macht dem Energieriesen tatsächlich Probleme. Sie sind im Moment heftig dahinterher, dort Lobbyarbeit zu leisten, um das Geschäft zum Laufen zu kriegen und es sieht nicht gut aus. Und dann habe ich mir halt gedacht, na gut, da guckst du mal, was sagen denn so die Vertreter der entsprechenden Wirtschaft dazu? Also habe mich dann mal beim Manager-Magazin erkundigt und das Manager-Magazin hat dann auch tatsächlich einen ziemlich großen Artikel heute in der Zeitung, wo es genau um dieses Thema geht und wo sie tatsächlich sagen, dass die Wirtschaft da massiv was versäumt hat und dass gerade RWE im Augenblick auch tatsächlich quasi ein bisschen darunter leidet, dass sie das ganze Feld erneuerbare Energien an die Seite gezogen haben. Kommt noch dazu, dass ein ganzer Teil der Kraftwerke, die wir haben, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, laufen, obwohl wir zu bestimmten Zeiten genug Energie durch erneuerbare Energien hier in Deutschland haben. Ein Teil dieser Energiemenge, die jetzt trotzdem noch in Kohlekraftwerken zum Beispiel erzeugt wird, wird dann auch verkauft, zum Beispiel in die Niederlande. In dem Fall macht das ja tatsächlich sogar noch Sinn. Aber in erster Linie stellt sich wirklich die Frage, warum lassen die Energiekonzerne ihre Kraftwerke weiterlaufen? Obwohl tatsächlich zu viel Energie da ist. Denn diese Kohlekraftwerke könnte man durchaus auch für den Moment dann ausmachen und sie wieder anfahren, wenn ein Loch entstehen könnte. Aber das machen sie nicht, sondern sie wollen halt versuchen, so viel wie möglich Energie zu erzeugen und zu verkaufen und nehmen halt quasi jetzt in Kauf, dass sie zwar bei Neugeschäften im Augenblick quasi hinten anstehen, weil eben Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke zu teuer werden. Nichtsdestotrotz aber die im Moment noch da sind, so weit wie möglich ausgenutzt werden müssen. Ich finde, daran sieht man ziemlich deutlich, wie egal dieser Energielobby und dieser Energiewirtschaft letztendlich die Ökologie dieses Planeten ist, beziehungsweise die Gesundheit der Bewohner, die sie angeblich mit Strom versorgen wollen. Ja, und wie gesagt, da hat sich jetzt das erste Mal gezeigt, dass es da also wesentlich billiger geht und ich habe dann ein bisschen weitergeguckt und es gibt tatsächlich mittlerweile Photovoltaikanlagen, die auf dem Pflanzenstoff Chlorophyll basieren, also eine ganz neue Methode. Da wird in Nanogröße werden dort sozusagen Farbpartikel aufgebracht auf eine Untergrundschicht und das Ganze dann mit Glas isoliert. Und das ist eine neue Methode, von die jetzt gerade im Moment in Arbeit ist, die wesentlich umweltfreundlicher ist in der Produktion und die tatsächlich überall aufgetragen werden können. Das heißt, man kann zum Beispiel Autooberflächen als Solarenergiespender nutzen oder auch Fenster von Häusern, die je nachdem, ob von innen oder von außen Licht kommt, dann Strom produzieren. Einfach ganz normale Fenster, durch die man auch durchgucken kann, die lediglich quasi ein bisschen getönt sind. Und ganz interessant ist auch, es gibt jetzt Neueste, weil das Hauptproblem bei Solartechnik ist tatsächlich die Speicherung von Energie. Und genau diese Speicherung von Energie, da gibt es jetzt auch neue Methoden, nämlich auch weg von den großen Blei-Lithium-Batterien hin zu Holzbatterien, die auf Holz als Grundstoff eingehen, Zellulose nehmen und Zellulose wird dann auch wieder mit Nanopartikelchen beschichtet und kann dann tatsächlich Energie speichern, so wie das eine Pflanze üblicherweise eben auch kann und so kann man das mit Totholz dann machen. Die Batterien sind zwar noch sehr groß, aber sie sind sehr umweltfreundlich. Also auch da gibt es tatsächlich einen echten Vorsprung. Also ich sag mal, Atomkraft hat nicht nur in Tschernobyl oder Fukushima ihr Gesicht gezeigt, sondern sie zeigt es inzwischen auch hier. Es geht nur darum, einer kleinen Elite möglichst viel Geld zu bringen mit möglichst aufwendiger Technik, die möglichst viel Behutzelung gebraucht, damit sie überhaupt funktioniert. Während eben jetzt sich durchaus zeigt, es gibt andere Methoden, die funktionieren besser, die sind umweltfreundlich, die sind menschenfreundlich. Ja, und die bringen es auch noch und sind inzwischen billiger. Ja, das waren meine zwei kleinen Nachrichten für heute. Mehr habe ich da gar nicht.
Dann gehe ich einfach mal über von dem etwas in andere Länder zu dem regionalen. Und zwar kommt nämlich am Freitag, den 30.8., jetzt diesen Freitag um 18 Uhr, ist die Merkel auf dem Römerberg zu sehen. Und das ist so im Rahmen ihrer Wahlkampftour. Und da haben natürlich Sympathisanten der Merkel, werden da wahrscheinlich ein Großaufgebot da auch oder mit vielen Menschen auch dort sein. Und aber es haben sich auch andere Gruppierungen angekündigt, die eventuell etwas auch anders gesinnt sind. Und da ist natürlich jedem überlassen, ob er da vorbeischaut und mal schaut, was so die Merkel zu sagen hat.
Man kann ihr halt ganz demokratisch Paroli bieten, sozusagen, weil sie ja da steht und es ja zulassen muss, sozusagen.
Genau, das ist so das eine.
Die dann, Welt ist nicht alternativlos.
Genau, dann auch das andere ist, dass am 31.8., das ist diese Samstag, das geht's los um 15 Uhr in Griesheim bei Darmstadt. Und zwar hat da wieder der NSA-Spion-Schutzbund eingeladen, also der Daniel Bangert, der das ja vor Wochen angeleiert hat, wieder zu einem, oder besser gesagt, dieses Mal zum dritten Entdecken und Beobachten vom Dagger-Komplex. Dieser Tag ist auch ein spezieller Tag, weil es auch der Stop-Watching-Us-Day ist, weltweit. Und aufgrund dessen werden auch dort verschiedene Organisationen auch hingehen. Zum anderen, weil ich weiß, auch die Piratenpartei, aber auch Occupy Frankfurt, aber auch weitere private Menschen. Es soll Live-Musik geben. Es soll gegrillt werden und es soll einen Laternenspaziergang geben. Oh. Also wenn jemand Interesse hat, dann mit Laterne und etwas zum Grillen mitnehmen. Es kann doch ein bisschen warm werden ums Essen herum. Und genau, dann geht's weiter mit dem 31.8. Das ist auch der gleiche Tag am Samstag, sind so viele Veranstaltungen immer. Muss man schauen, wo man dann im Endeffekt hingeht. Und zwar ist da das Blockupy-Tribunal im Saalbau Gallus in der Frankenallee 111. Es geht um 10.30 Uhr los und geht bis ca. 16 Uhr. Es wird das Vorgehen der Polizei während der Blockupy am 1.6. hinterfragt, mit Bild- und Videomaterial und Zeugenaussagen werden gehört. Also es geht nochmal tiefer ins Detail und man kann sich diesen Vortrag da nochmal anhören.
Ist auch recht interessant, wenn man sich gerade überlegt, dass es eben dieses Urteil gegeben hat, das klar gemacht hat, dass das Vorgehen der Polizei vor 3 Jahren gegenüber Blockupy eben nicht verfassungsgemäß war.
Genau. Dann am Sonntag ist Aktiventreffen vom Blockupy-Bündnis im DGB-Haus in der Wilhelm-Leuchner Straße 69 bis 77. Von 11.30 Uhr geht's los bis 17 Uhr. Ja, es treffen sich da verschiedene emanzipatorische Gruppen und Organisationen, zum Beispiel die Interventionistische Linke, ATTAC, Occupy Frankfurt, Gewerkschaften, Linksjugend, dann das Erwerbslosenforum Deutschland, die Linke ums ganze Bündnis, Netzwerk Friedenskooperative, das sind so einige, die dabei teilnehmen werden und es wird darüber geredet, was 2014 geplant ist, was man da machen kann, was man kreativ dort nächstes Jahr gestalten kann. Es ist ja gerade ganz groß auch der Bau der neuen EZB am Ostteil von Frankfurt, im Osthafen. Das kann sich mal jeder mal auch mal anschauen, wie wunderschön dieses neue Gebäude ist.
Ja, wunderschön. Als alter Frankfurter. Vor allen Dingen besonders schön ist natürlich für die Leute, die im Ostend gewohnt haben, die jetzt so Stück für Stück da alle ihre Wohnungen verlieren. Seit einem Jahr wird das Ostend, man nennt das so schön, gentrifiziert. Man könnte auch einfach sagen, leergeräumt von seinen angestammten Bewohnern und ersetzt durch Krawattenträger.
Die Krawattenträger, davon haben wir ja so wenig in Frankfurt.
Ja, viel zu wenige.
Ja, dann geht's jetzt los. Es waren jetzt erstmal so meine Vorträge. Ich habe jetzt einen Vortrag von einem Wilhelm Schlötterer, der über Mollert berichten wird. Ja, dann machen wir noch erstmal.
Machen wir erstmal noch ein Stückchen Musik und dann kriegt ihr den Vortrag, weil der ist nämlich auch, glaube ich, ein bisschen länger.
Ja, das geht so 20 Minuten lang. Das wird dann gleich nach dem Lied direkt auch eingespielt. Jetzt aber hören wir erstmal ein Lied von Reinhard May, das Narrenschiff.
Cool. Lange nicht gehört.
Ja, also das war Reinhard May, das Narrenschiff. Wer sich nochmal anhören kann, findet das bestimmt auf den entsprechenden Kanälen. Es geht jetzt hier weiter mit einem Vortrag von einem Wilhelm Schlötterer. Er ist auch Beamteter im Justizapparat von Deutschland. Es gibt hier einen Vortrag vom 29.06.2013. Er spricht über die Problematik im bayerischen Justizapparat unter dem Titel Musterland Bayern Modell für Deutschland und liefert Einblicke in das Verhalten von Beamten und Politikern, vor allem jetzt in dem Fall Mollert und dem bayerischen Apparat. Dazu habe ich hier einen Vortrag.
Meine Damen und Herren, die Ministerin, die Justizministerin hat das alles geleugnet, hat stets behauptet, die Gerichte haben entschieden, die Staatsanwaltschaft hat ordnungsgemäß gehandelt. Es gibt keinen Anlass, dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft zu beanstanden. Aber es gibt eine Reihe von Lügen der Ministerin, von Unwahrheiten. Die Opposition hat diese Lügen auch gerügt. Ich gehe da dann noch im Detail darauf ein. Horst Seehofer hat ja dennoch in Kenntnis dieser Sachverhalte im Landtag sein volles Vertrauen ausgesprochen. Nun ist es ja so, das gilt hier in Hessen und auch woanders genauso. Ein Ministerpräsident darf natürlich in keiner Weise dulden, dass seine Minister den Landtag mit der Unwahrheit bedienen. Er hat einzugreifen und diesen Minister zu entlassen oder den Landtag zur Entlassung vorzuschlagen. Er darf, weiß Gott nicht, diesem Minister sein Vertrauen aussprechen. Und darum habe ich auch öffentlich erklärt, das steht schon im Internet, zu meiner Überraschung, dass Seehofer hiermit auch die Verfassung in schwerster Weise verletzt hat. Es besteht eine Wahrheitspflicht öffentlicher Amtsträger gegenüber öffentlichen Institutionen. Das gilt für Beamte, gegenüber allen öffentlichen Institutionen und natürlich auch für Minister. Wenn ein Minister diese Pflicht verletzt, verletzt er die Verfassung und hat zurückzutreten. In Bayern geschieht das Gegenteil. Musterland Bayern, ein weiterer Beweis, es ist eben kein Musterland. Aber, meine Damen und Herren, ein weiterer Kernpunkt des Falles. Wie gesagt, es war kein Justizirrtum, sondern ein Verbrechen. Man will das so jetzt als Justizirrtum hinstellen. Die Justiz sei der Ehefrau aufgesessen, weil die ja falsche Angaben gemacht hätte. Aber das ist alles hinfällig, wenn ich Ihnen jetzt folgendes Argument vortrage. Lassen wir mal die angeblichen Straftaten beiseite. Im Übrigen, wenn man sie unterstellen würde, dann hätte Mollert 9 Monate mit Gefängnis, mit Bewährung bekommen. Das hat im Übrigen ein Richter ausgesagt, der mit der Sache befasst war beim Amtsgericht. 9 Monate Bewährung, das heißt also, er wäre auf freiem Fuß geblieben und würde nicht im 8. Jahr in der Psychiatrie sitzen. Aber gut, unterstellen wir das mal. Dann kommt ja für die Einweisung in die Psychiatrie als Erfordernis hinzu, eine Geisteskrankheit. Wegen der Straftaten alleine kann man nicht in die Psychiatrie eingewiesen werden. Es muss eine Geisteskrankheit hinzukommen und die ist alleine genügt auch noch nicht, sondern es muss daraus auch eine Gemeingefährlichkeit erwachsen. Eine Gemeingefährlichkeit für die Öffentlichkeit. Die Gefährlichkeit für die Ehefrau hätte nicht genügt. Also die Misshandlung alleine hätte nicht genügt. Meine Damen und Herren, Mollert wurde eingewiesen in der Psychiatrie mit der Begründung, dass seine Angaben in den Strafanzeigen wegen Schwarzgeldverschiebungen paranoide Wahnvorstellungen seien. Bloß, die Geschichte hat einen gewaltigen Haken. Die Staatsanwaltschaft hat sich nachhaltig geweigert, diese Angaben zu überprüfen. Sie hat Mollert schriftlich wiederholt, dahin beschieden, dass das bloße Vermutungen seien, die nicht ausreichen würden für einen Anfangsverdacht und somit für die Einleitung von Ermittlungen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat sich geweigert, dies zu überprüfen. Der Richter, der Vorsitzende Richter, hat Mollert, das ist inzwischen erwiesen, niedergebrüllt, wenn er wegen der Schwarzgeldverschiebungen im Prozess sich verteidigen wollte. Wegen der aber musste er sich ja verteidigen, denn deswegen sollte er in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das hat man ihm ja zur Last gelegt. Der Richter hat ihm sogar angedroht, wenn er davon nochmal anfange, dann werde er ihn des Saales verweisen, in den Prozess in Abwesenheit zu Ende zu führen. Das ist mittlerweile alles bewiesen. Also ich sage hier nicht so etwas, was nicht Dasein gesichert ist. Der Schöffe Westenrieder hat das im Übrigen bestätigt, öffentlich bestätigt. Das ist auch im Fernsehen gekommen. Am 3. Juni war eine Dokumentation über eine Dreiviertelstunde. Da wurde das im Detail dargelegt. Und meine Damen und Herren, jetzt nur zu diesem Kernpunkt. Es ist gar keine Frage. Man kann doch Angaben über Schwarzgeldverschiebung nicht als paranoide Wahnvorstellungen einstufen, wenn man sie gar nicht überprüft hat. Das ist so simpel. Der dümmste Staatsanwalt, der dümmste Richter kann diese simple Logik nicht verkannt haben. Das heißt, wenn Mollert dann trotzdem, obwohl man genau wusste, dass die Angaben nicht überprüft worden waren, in die Psychiatrie eingewiesen wurde, hat man vorsätzlich gehandelt. Was sich ja mit diesen Rechtsbeugungsvorwürfen im Übrigen total deckt. Die hatten ja ein Ziel, einen Grund, eine Motivation. Und das ist nun der Kernpunkt des gesamten Falles. Man hat sich geweigert, diese Angaben zu überprüfen. Natürlich, weil man da bestimmten Personen zu nahe getreten wäre, bestimmten Politikern mutmaßlich ebenfalls. Und meine Damen und Herren, das Schlimme ist nun, wir wähnen ja, wir seien in einem gesicherten Rechtsstaat. Wir seien alle sicher und wir hätten, wenn uns jemand zu nahe tritt, die Möglichkeit, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden und an die Gerichte, schließlich ans Bundesverfassungsgericht und ja an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und so weiter. Man wähnt sich sicher. Aber Sie sehen, das hat Grenzen. Man kann das unterlaufen. Und so ist es geschehen im Fall der hessischen Steuerfahnder durch Roland Koch und seinen Volker Bouffier und seinen Franz Weimar. Und es hat sich in gleicher Weise abgespielt hier in Bayern. Und meine Damen und Herren, die Tragweite des Falles Mollert geht über das unmittelbare Geschehen weit, weit hinaus. Denn wenn so etwas möglich ist, dass man einen Menschen verschwinden lassen kann, um ihn mundtot zu machen. Ja, was ist dann noch alles möglich? Erstens ist denkbar, dass auch in anderen Fällen jemand in der Psychiatrie verschwindet oder der eher für geisteskrank erklärt wird. Es ist sowieso oft dieses Bestreben vorhanden bei Erbstreitigkeiten, Vermögensstreitigkeiten und so weiter. Ich kenne da etliche Fälle. Aber selbst wenn man das jetzt mal auf der Seite lässt, meine Damen und Herren, wenn jemand etwa an einen Mann gerät, der ein Geschäftspartner, der politische Beziehungen hat, oder eine Anzeige starten will gegen jemanden, der politische Beziehungen hat, oder umgekehrt einer solchen Anzeige ausgesetzt ist, der riskiert zu unterliegen. Und dann wird noch gesagt, wir belangen Sie jetzt wegen Verleumdung. Und dann wird man noch gegen ihn vorgehen. Und das hat dann vermögensrechtliche Konsequenzen und. Darum, es geht weit über den Fall Mollert hinaus, was hier an Tragweite eingebracht wird. Und wenn das hingenommen wird von der Bevölkerung, ich selber ängstige mich nicht, aber im Grunde ist die Sicherheit aller bedroht. Ja. Und da gibt es Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich war gestern mit dem Herrn Dr. Runge, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, in Neu-Ulm. Da war das Interesse der Bevölkerung riesengroß. Der Saal war brechend voll. Und die Leute standen in der offenen Tür. Da standen etwa 20 Leute, die noch über 2 Stunden lang da stehend zugehört haben. Meine Damen und Herren, die Leute merken langsam, dass das alles nicht mehr Spaß ist. Auch wenn Herr Seehofer immer so freundlich lächelt. Ich will jetzt mal kurz die Unwahrheiten der Ministerin Merk aufgreifen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie nicht zu sehr zu langweilen, aber man muss sich das vor Augen führen. Man muss die Fakten im Einzelnen sich vorhalten lassen. Eine summarische Beurteilung bringt nicht das gleiche Ergebnis. Also die Ministerin hat im Rechtsausschuss des Landtags behauptet, die Strafanzeigen Mollers seien also völlig unqualifiziert gewesen, hätten nicht ausgereicht für Ermittlungen. Der Professor Henning Müller, den ich gerade erwähnt habe, hatte da eine ganz andere Einstufung vorgenommen. Er stellte ins Internet folgende Beurteilung, nämlich viel konkreter hätte man die Strafanzeigen nicht darstellen können. Und zu der Staatsanwältin, die seinerzeit den Einstellungsbescheid Moller zugeleitet hat, schrieb er, dass hier möglicherweise der Anfangsverdacht einer Strafvereitelung im Amt vorliege. Hier wurde im Übrigen die Dame jetzt vernommen im Untersuchungsausschuss, ich war dabei, mittlerweile ist sie befördert worden zur Richterin. Meine Damen und Herren, da kommt einem das Gruseln, nicht? Dass eine solche Frau dann noch Richterin ist und ja, und das ist ja wohl alles verjährt, die amtiert dann also jetzt in dieser Weise. Nicht? Aber Sie sehen schon, diese Strafanzeigen waren durchaus begründet und darüber hinaus, meine Damen und Herren, wurden inzwischen Strafverfahren eingeleitet gegen etwa 20 Personen. Das heißt, das, was Mollat vorgebracht hat, hatte durchaus Hand und Fuß. Dann gab es Strafanzeigen auch an den Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, den damaligen Ministerpräsidenten. Verblüffenderweise hat Stoiber auf die vier Strafanzeigen, auf die vier Eingaben, die er an Stoiber richtete, nicht geantwortet. Warum nicht? Ich habe Ihnen schon gesagt, Eingaben müssen beantwortet werden. Warum wird hier gleich viermal nicht geantwortet? Welches Motiv hat die Stoiber, nicht zu antworten? Machen Sie sich daraus Ihren eigenen Vers. Das heißt, hier steht eine politische Dimension dahinter. Nun muss man Folgendes wissen. Ich kann jetzt nicht sagen, genau der und jener Punkt war für Stoiber maßgeblich, sich so oder so zu verhalten. Aber ich darf paraphrasierend auf Folgendes hinweisen. Erstens, da konnten und können bedeutende Persönlichkeiten betroffen sein durch diese Schwarzgeldverschiebungsvorwürfe. Zweitens, die Hypovereinsbank hat in den Jahren 95 bis 2000 an die CSU 500.000 Mark gespendet, gestückelt auf 20.000 Mark und das ausgereicht über Tochtergesellschaften, etwa Salvator Grund GmbH und so weiter. Ich kenne die Sachen, bin sehr gut informiert, unmittelbar aus der Hypovereinsbank. Es gibt sogar Vermerke in den Vorstandsprotokollen darüber. Also das konnte natürlich ein Motiv sein, hier diese ergiebige eine Schüttung aus der Hypervereinsbank nicht zu vereiteln für die Zukunft. Drittens, an der Hypervereinsbank ist der Freistaat Bayern zu 10% beteiligt. Nun ist es natürlich schon eine seltsame Sache, dass eine solche Bank dann Schwarzgeldverschiebungen in die Schweiz vornimmt. Gut, das war eine falsche, unwahre Darstellung der Ministerin bezüglich der Strafanzeigen. Zweiter Punkt. Gegenüber dem Landtag hat die Ministerin ausgeführt, Mollat sitze zu Recht in der Psychiatrie. Namhafte Gutachter, sie nannte drei, hätten ihm paranoide Wahnvorstellungen bescheinigt. Sie verschwieg aber, dass zwei davon ihn überhaupt nie untersucht hatten. Und zwar deshalb, weil Mollat sich geweigert hat, sich untersuchen zu lassen, das muss man schon hinzufügen, und dazu hatte er guten Grund, so paradox, dass jetzt am Anfang erscheint, für den Außenstehenden, in dem Augenblick, wo er sich untersuchen ließ, hatte er ein Risiko, für verrückt erklärt zu werden, und er roch ja Lunte, er konnte ja sehen, was da beabsichtigt war, also ließ er sich nicht untersuchen. Ein Dritter hat ihn untersucht, aber dieses Gutachten ist falsch, aber ich will im Einzelnen nicht darauf eingehen, ich habe es in meiner Analyse seinerzeit getan, überwürgen. Der Professor Dickhöfer aus Bonn, ein renommierter psychiatrischer Sachverständiger, der auch für das Bundesverteidigungsministerium gearbeitet hat, der schrieb in einem Brief an die Ministerin ein methodenkritisches Gutachten und qualifizierte die Gutachten, zwei dieser Gutachter, als vorsätzliche Falschgutachten. Die Ministerin hat dann im Rechtsausschuss des Landtags diese Ausführungen als nicht wissenschaftlich eingestuft. Daraufhin hat Professor Diekhöfer die Ministerin verklagt. Der Prozess ist noch anhängig. Darüber schweigt die Dame nachhaltig. Ja, aber sie hat noch mehr verschwiegen, meine Damen und Herren. Ja, sehen Sie, die Details, die machen es aus, nicht? Damit man mal sieht, dass diese Leute, die so ja auf dem hohen Stuhl sitzen, dass die ja eben diese Würde nicht verdienen. Dass die ganz, müsste man sagen, sehr, sehr menschlich handeln. Da drücke ich mich jetzt.
Also ich handle nicht so.
Ja, Sie haben mich schon verstanden. Die Dame Merk hat noch mehr verschwiegen. Es gab nämlich zwei Gutachter, die hatten Mollat für vollkommen normal erklärt. Und das hatte folgenden Hintergrund. Zum einen gab es einen Dr. Weinberger aus Garmisch-Partenkirchen, Vorsitzender des Vereins für Ethik in der Psychiatrie, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Der hat Mollat untersucht, von dem ließ Mollat sich untersuchen und stellte fest, Mollat ist ganz normal. Es hat überhaupt nichts geholfen. Die Gerichte haben gesagt, es ist ein Privatgutachten. Richtig ist, dass also der Unterstützerkreis diesen Dr. Weinberger gebeten hat, ein solches Gutachten zu erstellen, aber der hat das ja nicht vorsätzlich falsch gemacht. Träger des Bundesverdienstkreuzes ist nicht irgendjemand gewesen. Also, aber das kommt noch besser. Die Ehefrau Merk, die frühere Ehefrau, hat nach der Scheidung das Vermögen ihres Mannes versilbern wollen und stellte daher einen Antrag auf Betreuung, sprich Entmündigung ihres Mannes. Die Stadt Straubing als Betreuungsbehörde lehnte es aber ab, ihn unter Betreuung zu stellen. Daraufhin beauftragte das Amtsgericht Straubing einen der Gutachter, und zwar den leitenden Arzt des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Dr. Hans Simmerl, also einen Amtsarzt, einen staatlichen Arzt, mit der Erstellung eines Gutachtens. Der untersuchte Mollat auf gehirnorganische Störungen. Er führte mit ihm ein ausführliches Explorationsgespräch und stellte dann fest, Mollat leidet an keinen gehirnorganischen Störungen, er leidet nicht an Paranoia, er leidet nicht an Schizophrenie, er leidet auch ansonsten nichts. Er ist vollkommen geschäftsfähig, sein Denken ist geordnet, sein Gedächtnis ist gut, wie gesagt, voll geschäftsfähig, und er könne seine Angelegenheit auch selber besorgen, er müsse nicht in der Psychiatrie verwahrt werden. Nun geschah Folgendes, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Nun geschah Folgendes, hätte man ja meinen mögen, jetzt würde der Mollat sofort freigelassen. Nichts dergleichen geschah. Zwar haben Richter des Amtsgerichts Straubing die Vollstreckungskammer des Landgerichts Bayreuth darauf aufmerksam gemacht, dass zu fragen sei, ob diese Unterbringung der Psychiatrie noch gerechtfertigt sei nach diesem Gutachten. Die Vollstreckungskammer hat dann die Staatsanwaltschaft Nürnberg um eine Stellungnahme gebeten. Wie diese aussah, weiß ich nicht. Das Ganze verläuft im Dunkeln. Man hat dann einen Professor aus Berlin beauftragt. Und der hat dann vom Schreibtisch aus Mollat für verrückt erklärt, ohne ihn zu untersuchen. Nicht? Meine Damen und Herren, ja, so geht das. Das ist alles unfassbar, aber das ist blanke Realität. Es geht weiter. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Oder rede ich schon so lange?
Nein.
Ja, gut. Also unterbinden Sie zu weitschweifige Ausführungen. Im Prozess am 25. September 2003 wegen der Misshandlung, der angeblichen Misshandlung seiner Ehefrau, war Mollat in einer Klemme. Die Anklage ist von Amts wegen erhoben worden, also nicht aufgrund eines Strafantrags. Demzufolge ist die Ehefrau, die er angeblich misshandelt hatte, als Zeugin aufmarschiert. Und die belastete ihn. Er hatte niemand als Entlastungszeugen. Und nun hat er versucht, in seiner Not, sich als friedfertigen Menschen darzustellen. Und er stellte einen Ordner zusammen im Umfang von 106 Seiten. Und da er in der Friedensbewegung tätig war, hat er Material, das da so üblich war, dabei gefügt. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Um sich eben darzustellen als jemand, der mit Gewalt nichts im Sinne hat. Und meine Damen und Herren, das muss ich Ihnen jetzt dann doch im Einzelnen darstellen. Die Ministerin hat im Rechtsausschuss des Landtags den Inhalt dieses Ordners detailliert aufgeschlüsselt. Sie hat zunächst mal einen Schriftverkehr mit der Hypovereinsbank erwähnt, allerdings ohne den Inhalt wiederzugeben. Und dann kommt's, nämlich, Mollat hat in diesem Schreiben, in diesem Ordner eingefügt, ein Schreiben an den Altbundespräsidenten Theodor Heuss über eine Auseinandersetzung im Bundestag zwischen den Abgeordneten Westerwelle und Ströbele und so weiter und über den Zustand der FDP. Die Ministerin verschwieg aber, dass das ein fiktives, ein literarisches Schreiben war. Natürlich wusste Mollard sehr wohl, dass der Papa Heuss schon längst tot war. Es geht weiter. Zweitens, ein Schreiben an Bundestagsabgeordnete zum Thema Einigkeit und Recht und Freiheit. Drittens, an diverse Medienvertreter, mit Dank für deren unermüdliche Arbeit. Oder viertens, an seine Heiligkeit Johannes Paul II. Mit der Begründung seines Kirchenaustritts. Fünftens, diverse Flugblätter, Make Peace, No War, Krieg ist doof, Frieden ist geil. Sechstens, Zeitungsartikel zu Themen wie zum Beispiel Verstrahlung mit Uran, Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Was also in der Friedensbewegung da an Themen gängig sein mag. Und die Ministerin qualifizierte dann alles als absurdes Sammelsurium ohne jeden Beweiswehr. Die Abgeordneten waren beeindruckt, auch die der Opposition. Ja, das ist verständlich, meine Damen und Herren, aber die Dame verschwieg erstens, dass dieser von ihr erwähnte Schriftverkehr mit der Hypovereinsbank die Schwarzgeldverschiebungen betraf. Und da waren auch Schreiben an Schweizer Banken und auch Antwortschreiben an Schweizer Banken, wo es ebenfalls um die Schwarzgeldverschiebungen ging. Aber das Schlimmste, was sie verschwieg, war das da, was ich hier Ihnen entgegenhalte. Das eine ist eine Vollmacht, aus der sich ergibt, dass die Ehefrau Mollard uneingeschränkte Verfügungsbefugnis hatte über ein Konto in Zürich, der Leubank und der UBS-Bank in Kreuzlingen. Das war also natürlich ein Beweis. Und dann, meine Damen und Herren, kommt hier eine Buchungsanordnung von einem Konto Pythagoras auf ein Konto Seligenstadt 2986. Diese Buchungsanordnung ist gerichtet an einen Abteilungsleiter in der Schweiz namens Furrer und da ist das Faxzeichen der Schweiz 0041 und so weiter. Es geht dann weiter. Bitte überweisen Sie, wieder an diesen Abteilungsleiter Furrer, bitte überweisen Sie von Konto DVD 6006 D-Mark 30.000 auf Konto Seligenstadt 2986, darunter zwei unleserliche Unterschriften. Dann weiter, bitte überweisen Sie von Konto Klavier 2285 D-Mark 40.000 auf Konto Seligenstadt 2986, Unterschrift Haugut, Hahngut oder so ähnlich zu lesen. Wieder, bitte überweisen Sie von Konto Leim mit AI geschrieben, das ist ein Stadtteil von München, von 1.112 D-Mark 40.000 auf Konto Seligenstadt 2986. Dann sind hier zurückgekommen aus der Schweiz Anlagen und Vermögensverzeichnisse von etwa über 100.000 Euro jeweils rund genommen. Ich darf es Ihnen so entgegenhalten, damit Sie es mir glauben. Und meine Damen und Herren, dann muss ich Ihnen was ganz Beeindruckendes zeigen. Es ist was ganz Schwarzes. Ja. Die nächste Seite ist genauso schwarz. Und das aus gutem Grund. Das sind nämlich Fotos, die Gustl Mollard von einem Schwarzgeldseminar in der Schweiz gemacht hat. Er hat in seinen Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Bank, Hypovereinsbank, für die 50 erfolgreichsten Schwarzgeldverschieber im Hotel Nobel Hotel Dolder oberhalb von Zürich zur Belohnung und zur Schulung ein Schwarzgeldseminar veranstaltet hat. Daran hat seine Frau teilgenommen, Mollard hat sie begleitet und hat daher diese Fotos gemacht. Und meine Damen und Herren, darum sind die Fotos schwarz, das ist ganz klar und logisch. Das war Beweismaterial, das hat die Dame Ministerin verschwiegen. Das ist eine klare Täuschung des Landtags, nicht? Denn damit konnte die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung was anfahren. Im Übrigen, wenn schon die Staatsanwaltschaft behauptet hat, die Angaben hätten nicht ausgereicht, dann hätte sie in jedem Fall diese Unterlagen an die Steuerfahnder weiterleiten müssen. Das ist nämlich die absolute Üblichkeit. Das hätte sie machen müssen und ein Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat im Übrigen bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss auch geäußert, er hätte in jedem Fall diese Unterlagen an die Steuerfahndung weitergereicht und mittlerweile sind sie auch dort gelandet und wie ich vorhin schon gesagt, es wurden 20 Verfahren eingeleitet. Nicht? Und darüber hinaus hätte die Staatsanwaltschaft ja den Gustl Mollard vorladen können und sagen können, bitte geben Sie uns noch weitere Hinweise. Das sind die sogenannten Vorermittlungen, wäre durchaus nicht nur möglich, sondern geboten gewesen.
Ja, das war ein Vortrag von Wilhelm Schlötterer. Das ist jetzt nur ein Teil von dem Vortrag gewesen. Das ganze Stück gibt's auf Radio99%, r99p.de. Da ist das ganze Stück auch zu hören. Das geht 1 Stunde und 43 Minuten.
Aber das lohnt sich.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also er erläutert dann auch noch weitere Details.
Und das war jetzt schon sehr interessant. Also allein dieser kleine Ausschnitt jetzt.
Genau. Wir schaffen es leider heute nicht mehr, weil die Zeit uns natürlich mal wieder wegrennt, die Friedenstrommler zu spielen. Also etwas über die Friedenstrommler zu erzählen. Deswegen gibt's jetzt erst noch mal einen kleinen Song. Und zwar von Iri Revolte mit Zeit ist Geld.
Cool.
Zeit ist Geld. Ja, genau. Das ist das Motto von dieser Sendung. Zwar nicht, aber auch.
Das ja. ist das Motto der Welt, gegen die wir kämpfen.
Genau. Also Friedenstrommler, der Bericht, den gibt es dann das nächste Mal, wenn ich wieder auf Sendung bin. Das dauert noch ein bisschen, aber den will ich euch nicht vorenthalten. Das war's eigentlich schon mit dem ABS-Magazin. Das ABS-Magazin ist auch zu finden auf absmagazin.de. Da könnt ihr euch die ganzen Sendungen nochmal anhören. Wenn nicht, findet ihr uns jedes Mal, jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X. Und mit verschiedenen Studiogästen teilweise oder auch anderen politischen Themen. ABS Magazin steht nicht für Antiblockiersystem, sondern
Arbeit, Bildung, Soziales.
Genau. Damit verabschieden wir uns und jo. Ich hoffe mal, dass jetzt hier noch der Clip noch funktioniert.
Und am Mikro für euch waren der Andi.
Und der Tim.
Macht's gut.
Macht's gut.
Gleich kommt übrigens noch Virusmusik und viel Spaß dabei.
Genau, viel Spaß. Tschüss.
Ciao.